Gott will, dass wir uns freuen. Gott will, dass wir uns freuen. Das möchte er. Das möchte er. In einem Popkonzert, etwa eine Stunde, als die Stimmung ihren ersten Höhepunkt erreicht, alle mitklatschen und mitzusingen versuchen, da bricht die Musik plötzlich ab. Die Mitglieder der Band legen ihre Instrumente nieder und der Veranstalter, der betritt die Bühne und teilt dem Publikum mit: Tut mir schrecklich leid, aber mir hat der Bandmanager gerade mitgeteilt, dass er nicht mehr Stücke zur Verfügung hat. Als meine Frau und ich vor einigen Jahren mit unseren Freunden im chilenischen Ort Valdivia nach einer längeren Erkundungstour Hunger bekamen und in dem Stadtteil, in dem wir dann uns befanden, uns auf die Suche machten, ob wir irgendwo was zum Essen bekommen könnten, fanden wir kein offenes Restaurant. Und nach einigen Suchen entdeckten wir ein Einkaufszentrum, gingen darauf zu, gingen hinein und fanden nur ein McDonald's-ähnliches Schnellrestaurant. Na, damit wären wir auch zufrieden gewesen, nur wir waren die Letzten, die ein Essen erhielten. Und die Leute hinter uns bekamen zu hören: Tut uns leid, die Hamburger sind uns ausgegangen. Und das in einem Hamburger-Restaurant. Da findet in einem kleinen Dorf eine Hochzeit statt. Alle Gäste sind eingetroffen. Das Fest kommt nach 2 Tagen zu seinem Höhepunkt. Am 3. Tag erreichen die Feiern ihren absoluten Höhepunkt. Es wird aufgetischt, was die Küche hergibt. Da macht plötzlich die ernüchternde Feststellung die Runde: Der Wein ist alle. So geschehen in Palästina vor 2000 Jahren in dem Dorf Kana. Und im Johannes 2, Vers 1, Vers folgende wird davon berichtet. Und diese Geschichte lese ich uns kurz vor. Johannes 2, Vers 1, folgende. Da steht geschrieben: Und am 3. Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und als es am Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut es. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge darin aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Und Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie mit bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie taten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Was hast du gemacht? Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. So geschehen in Palästina vor etwa 2000 Jahren im Dorf Kana. Ja, passiert das heutzutage auch bei uns? Vor 2000 Jahren war das passiert, und es ist tatsächlich so, dass das heute immer wieder mal geschieht. Irgendmal fehlt mal was in der Küche. Und wenn es nur ein läppisches Gewürz ist, das man braucht. Jede Hausfrau, jeder Wirt, jeder, der dafür Sorge zu tragen hat, dass der Laden läuft und andere versorgt werden, kann ein Lied davon singen. Aber dass da Jesus einschreitet, das ist schon eine außergewöhnliche Maßnahme. Nicht alle begreifen oder haben begriffen, was er auf dieser Hochzeit zu suchen hatte und warum er dafür gesorgt hat, dass der Wein weiter fließt. Diese Geschichte um die Wandlung des Wassers in Wein gehört zu denjenigen Ereignissen im Leben Jesu, die bei vielen Kritikern der Bibel und denen, die mit Jesus als dem Sohn Gottes, der zu uns kam, um uns zu erretten, nichts anfangen konnten und können. Und das hat sehr viel Befremden und großes Kopfschütteln hervorgerufen. Und neben der Begebenheit, in der Jesus auf dem Wasser geht, um seinen in Seenot geratenen Jüngern zu helfen, gehört diese Geschichte von dem Wein zu denjenigen, über die die meisten Witze gemacht werden. Und wir machen hoffentlich keine Witze darüber. Wir könnten höchstens sagen, naja, war das jetzt wirklich nötig, was Jesus bei einem Hochzeitfest für Wein zu sorgen hatte? Wenn Jesus ein Wunder tun möchte, dann sollte er sich doch wirklich um die tatsächlichen Nöte der Menschen kümmern und nicht um den läppischen Weinvorrat bei einer Hochzeit. Warum ist Jesus bei einer Hochzeit und nicht dort, wo die Kranken und Aussätzigen zu finden sind? Warum ist er nicht am Teich Bethesda, wo Mangel an Hilfe bei Weitem den Mangel an Wein bei dieser Hochzeit übertrifft? Wo Menschen in tiefster Not jahrelang auf ein noch so kleines Zeichen von Hilfe erwarten. Kranke heilen, Tote auferwecken, Dämonen austreiben, das sind doch seine eigentlichen Aufgaben. Das sind die Aufgaben, die dem Sohn Gottes zukommen und nicht womöglich dafür zu sorgen, dass einige über den Durst trinken, was bestimmt passiert ist. Und dazu noch das Ganze in einem Dorf, abgelegen in der Nähe von Nazareth, ein Ort, in dem man nicht tot über den Zaun hängen möchte. Wer einmal in dieser Gegend war, der wird bestätigen, dass es wahrhaft reizvollere Orte gibt als diesen Landstrich aus Fels, karger Erde und einigen Bäumen. 1800 Jahre lang war vollkommen vergessen, dass es in diesen Flecken überhaupt einmal gegeben hatte. Bis Archäologen dort in der Gegend einige Steine ausgruben und dann einfach behaupteten, ohne wirkliche Beweise in den Händen zu halten, dass hier das Dorf Kana gelegen haben musste. Und in diesem attraktiven Ort, so weit entfernt wie nur möglich von den Plätzen, wo er mit dieser Tat eine Sensation hervorgerufen hätte, noch dazu bei einer Bauernhochzeit unter ganz einfachen, unbedeuteten Menschen, die keiner mehr kennt, deren Namen man nicht einmal mehr weiß, vollführt Jesus sein erstes Wunder. Hätte er nicht bessere Plätze finden können? Und was für ein Wunder. Zugegeben, verglichen mit seinen späteren Wundertaten eine eher weniger aufsehenerregendes. Aber in seiner Bedeutung gibt es klar zu erkennen, dass, was er, Jesus, eigentlich will und worauf sein Wirken für uns Menschen hinaus will. Was das eigentliche Ziel seiner Mission ist, das soll gleich bei seinem ersten öffentlichen Auftreten verständlich und deutlich gemacht werden. Für die, die hinhören und hinschauen möchten, was er, Jesus, sagt und tut. Was tut Jesus? Jesus beginnt sein öffentliches Leben dort, wo Menschen fröhlich miteinander sind, miteinander feiern. Bei einer Hochzeit, dem wunderbarsten Fest, das Menschen feiern können. Und in der die Freude über das Glück, sich mit einem anderen Menschen verbinden zu können, in seiner schönsten Form erkennbar ist. Und an dieser Freude der Fröhlichen nimmt Jesus teil. Da ist er dabei, da freut er sich mit. Da freut er sich über die beiden, die Hochzeit miteinander feiern. Und da dankt er sicher seinem Gott und Vater, dass er Mann und Frau geschaffen hat und sie zusammengehören. Und er greift auch zum Wein und leert den einen oder anderen Becher. Und als er erfährt, dass dieser Wein zur Neige geht, dann greift er ein. Ich habe die Behauptung von jemandem gehört, der es wissen muss, einem erfahrenen Pastor, vielleicht warst du das, Erwin, damals, weißt du nicht mehr, ne? Naja, mal sehen. Ich habe das also erfahren von jemandem, einem erfahrenen Pastor, dass bei jeder Hochzeit etwas schief läuft. Das weißt du nicht, nein. Außer bei unserer. Bei unserer war alles perfekt. Nur, wie ich mich daran erinnert habe, am Abend bin ich in eine kaputte Schüssel getreten und habe mir meinen Fuß verletzt. Am anderen Morgen habe ich den Fotoapparat vergessen, musste wieder zurück. Am Abend darauf im Hotel hatte ich den schönsten Migräneanfall meines Lebens, an dem das ganze Hotel teilnehmen konnte. Da gab es mal eine junge Braut, die ihrer Hochzeitsfeier sehr nervös und ängstlich entgegensah. Und so wählte der das Paar zu trauende Pastor einen Vers aus, der ihr einfach Mut zusprechen wollte. Der Vers steht im 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und da beschloss er, auch darüber seine Traupredigt zu halten. Er beauftragte den Trauzeugen, diese Verse vorzulesen. Nur war der kein regelmäßiger Gottesdienstbesucher und so las dieser den verblüfften Anwesenden aus Johannes 4, Vers 18 und nicht aus 1. Johannes 4, Vers 18 vor. Und im Johannes 4, Vers 18 steht, 5 Männer hast du gehabt und der jetzige, den du hast, der ist nicht dein. Es gibt einfach keine perfekte Hochzeit. Und in Kana war sie beileibe auch nicht perfekt. Aber, ihr Lieben, wo immer Jesus war, brachte er Dinge in Ordnung. Was krank war, machte er gesund. Was kaputt war, machte er heil. Und so auch bei dieser Hochzeit. Wo etwas Wichtiges fehlte, sorgte er für Ersatz. Das war die Mission seines Lebens, dass die Freude in uns ist. Dass die Freude in uns ist und unsere Freude vollständig ist. Und in Johannes 15, Vers 11 beschreibt er ausdrücklich das Ziel seiner Sendung. Dies habe ich zu euch geredet, so Jesus, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Dazu ist er gekommen, dass diejenigen, die nach dem Leben dürsten, diesen Durst gestillt bekommen. Er ist gekommen zu denen, die den Durst nach Versöhnung, nach Vergebung, nach Heilwerden gestillt bekommen wollen. Und nichts hat ihn, Jesus, darin aufhalten können. In Jesus wird Gott als der Gott der nicht unterdrückbaren Freude sichtbar. Und das bei seinem ersten Auftreten. Ihr Lieben, was fällt uns als erstes ein, wenn wir den Namen Gott hören? Fällt uns ein, er ist ein Gott, der Forderungen an uns stellt. Fällt uns der Gott des Du sollst ein? Fällt uns zuerst der Gott der Gebote ein? Der Gott, der Sünde nicht duldet, der ein heiliger Gott ist und der deshalb nichts Unheiliges bei sich duldet? Ihr Lieben, Gott möchte, dass wenn wir uns an seinen Namen erinnern und seinen Namen nennen, Freude einfällt. Mit der Geschichte von der Hochzeit zu Kanaan will er uns sagen, ich will, dass ihr euch freut. Und wenn mit eurer Fähigkeit, euch zu freuen, etwas schief geht, dann bin ich da. Und manchmal ist er schon da, bevor wir ihn darum bitten. Keiner der in dieser Geschichte Verantwortlichen richtet an irgendjemand die Bitte, er oder sie möge doch die Hochzeitsgesellschaft mit Wein versorgen. Wie können Sie das auch? Es ist ja auch nach Ihrer Einschätzung niemand da, der so mal schnell auf die schnelle Wein besorgen könnte. Und an Jesus können Sie die Bitte nicht richten. Sie kennen ihn ja gar nicht und schon gar nicht als einen, der Wunder tun kann. Diejenige, die einer Bitte am nächsten kommt, ist die Mutter Jesu. War ihr Satz, den sie an Jesus richtet, Sie haben keinen Wein, eine indirekte Bitte? Wusste sie bereits, dass Jesus die Macht hatte, Wasser in Wein zu verwandeln? Sie wusste schon, dass er etwas Besonderes war. Sie hatte sich sicher die spektakuläre Taufe Jesu mit angeschaut oder davon gehört. Und es konnte ihr nicht entgangen sein, welchen ersten Auftritt Jesus als Zwölfjähriger im Tempel hingelegt hatte. Aber dass er Wunder vollbringen konnte, das
konnte sie nicht wissen. Erst später, in der Bergpredigt, wird dies den Menschen eindeutig und klar mitgeteilt. Euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Wenn also etwas an unserer Freude, entgegensteht, dann nimmt er sich unserer kleinen und großen Probleme an. Und das macht die Hochzeit von Kana deutlich. Er ist für unser kleines, persönliches Leben da. So ist Jesus. Er ist für unser kleines, persönliches Leben da. Ich weiß nicht, ob uns das gleich so aufgeht, was für einen Gott wir haben. Es ist großartig, überwältigend, dass er die Welt und wir die Welt erschaffen hat. Alles, Makrokosmos, Mikrokosmos, die Unendlichkeit des Ozeans, der Gebirge und des Sternenhimmels, das Zusammenspiel der Atome und die Funktion der kleinsten Organe weisen hin auf die nicht zu fassende Weisheit und Schöpfungsmacht unseres Gottes. Aber er hätte, nachdem er das alles geschaffen und in Gang gesetzt hatte, das alles sich selber überlassen können. Er hätte sich zurückziehen und kühl und kritisch beobachten können, was wir alles so treiben und wie es uns Menschen Schritt für Schritt gelingt, seine Schöpfung kaputt zu machen. Aber das ist er eben nicht. Er ist nicht der Gott, der einmal die Welt geschaffen hat und dann sich selber überlässt. Was für ein kleiner Gott wäre er dann? Unser Gott ist so groß, dass er die Welt regiert und er ist so persönlich, dass er verspricht, in uns zu leben, wenn wir ihn darum bitten. Gott ist so groß, dass er an jedem Geschehen in unserem Leben teilnehmen möchte. Ihr Lieben, Jesus kümmert sich nicht um ein Programm, das er durchsetzen möchte. Er will keine Idee verwirklichen, sondern er will uns Menschen helfen, dass wir uns freuen können, weil unser Leben mit ihm gelebt werden kann. Darum geht es ihm. In unserem Leben mit Gott geht es um die richtige Entscheidung für ihn, dass wir begreifen, wir sind seine Geschöpfe, seine Kinder, die zu ihm Vater sagen sollen und dürfen. Aber nicht nur, es geht auch um die Entscheidung zwischen richtigem und falschem Verhalten nach Gottes Maßstäben. Aber nicht nur das. Es geht auch um die Freude. Es geht auch um die Freude. Um die Freude, zu ihm zu gehören und sich an ihm durch das ihm geschenkte Leben zu freuen. Mit der Freude sage ich mit meinem Herzen und Sinnen ein uneingeschränktes, dankbares Ja zu Gott. Was ist eigentlich Freude? Man kann das ja in jedem Lexikon nachlesen, zum Beispiel. Freude ist eine spontane, gefühlsmäßige Reaktion auf eine angenehme Situation oder Erinnerung oder eine Person, die sie mit einer positiven Lebensstimmung und mit neuer Energie erfüllt. Und genau das trifft auch auf die Menschen zu, die bei der Hochzeit zu Kana zugegen waren und mitfeierten. Der neue Wein, der wie aus dem Nichts da war, war nicht vorhersehbar. Die Menschen konnten nur spontan darauf reagieren. Und dieser neue Wein löste in ihnen Erleichterung und Freude aus, weil das Fest unverhofft weiterging. Und diese Fortsetzung der Feier bedeutete für sie, dass sie sich auch ihre positive Bejahung der Situation, in der sie sich befanden, fortsetzte. Es geht weiter mit der Freude. Ihr Lieben, um im Leben zu bestehen und ein Leben zu führen, das gelingt, hilft uns nicht unser Leistungsvermögen, nicht unser Geschick, nicht unsere Intelligenz, nicht unsere Ausstattung durch unsere Herkunft, unser gesichertes Einkommen und was immer auch sonst wir vorweisen mögen, sondern entscheidend ist unsere Freude in Gott. Alles andere ist Quälerei und Druck. Und deshalb sagt auch der Prophet Nehemia in dem gleichnamigen Buch, im Kapitel 8, Vers 10, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Gott hat uns so geschaffen, dass wir durch die Freude angetrieben werden. Nicht allein durch Pflicht, nicht allein durch Gehorsam, nicht durch das Beachten von Geboten. Er möchte nicht, dass wir dadurch angetrieben werden. Jedenfalls nicht ständig. Ab und zu muss man das schon mal machen, ne? Er will, dass wir durch die Freude in ihm angetrieben werden. Freude kann sogar so stark werden, dass sie uns fesselnde negative Gefühle wie Zorn und Traurigkeit auflöst und uns auf die unverhofften Geschenke hinweist, die wir von Gott bekommen. Wisst ihr, in welcher Situation Nehemia diesen so steilen Satz von der Freude gesprochen hat? Das war, als die Israeliten nach ihrer Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und nach dem Errichten der Mauer von Jerusalem das Gesetz vorgelesen bekamen und erschüttert darüber waren, wie wenig sie es beachtet hatten. Und da könnte der Nehemia sie mal so richtig in die Mangel nehmen, ihren Unglauben und ihren Ungehorsam geißeln. Aber da bekommen sie keine Mahnpredigt gehalten, was alles bei ihnen schiefgelaufen ist. Da schwört er sie nicht auf das Gesetz neu ein und erklärt ihnen nicht, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern er sagt ihnen, freut euch, feiert, seid nicht traurig, geht hin. Und jetzt kommt was sehr Seltsames, aber es passt irgendwie doch rein. Esst fette Speisen und trinkt süße Getränke, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Schutzburg. Freude soll also die Triebfeder sein, die die Israeliten dazu bringen soll, sich wieder neu auf ihn einzulassen und auf das einzulassen, was Gott von ihnen möchte. Weil es ihnen einfach gut tut, wenn sie im Blick haben, was auch Gott im Blick hat. Ich wiederhole das noch einmal. Weil es gut tut, wenn sie im Blick haben, was Gott auch im Blick hat. Das ist Bestandteil seines Schöpfungsplans mit uns Menschen. Ohne Freude kein richtiges Menschsein. Freude entfesselt, macht aktiv, lässt Aufgaben anpacken und Lösungen finden. Freude ist einer der Grundfaktoren unseres Daseins. Ohne Freude verkümmern wir. Mit Freude werden wir belebt. Ohne Freude ziehen wir uns in uns selbst zurück. Mit Freude entdecken wir die Freude der anderen und zünden damit unsere Freude wieder an, wenn sie zu verlöschen droht. Und deshalb setzt Jesus die Freude der Menschen an der Hochzeit fort. Und deshalb nimmt Jesus an dieser Hochzeit teil und mischt sich dort in die Vorgänge ein und schreitet ein, als sich dieser Mangel auftut und er von seiner Mutter aufmerksam gemacht wird. Ist uns diese Seite von Jesus wirklich bewusst, dass er sich an dem freut, was die Menschen freut? Oder kennen wir ihn hauptsächlich nur als den, der die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft, der sich der Ausgestoßenen und der zu kurz gekommenen, der Verachteten, der Gestrauchelten, der Gescheiterten annimmt, der die Randexistenzen wahrnimmt, sie ganz nahe an sich heranlässt und Gemeinschaft mit ihnen haben will? Wir sehen Jesus immer wieder bei den Weinenden, bei den Stöhnenden, die verzweifelt um Hilfe rufen, den Verbitterten, den Hoffnungslosen. Und wir können nur sagen, ja, danke Jesus, danke, dass du zu denen gekommen bist, weil sie die Hilfe nötiger haben als die Feiernden. Und weil ich auch einmal werde weinen und stöhnen müssen, wenn ich nicht schon gerade dabei bin. Und dann möchte ich auch, dass du mir beistehst. Aber auch das ist Jesus, der mit den Fröhlichen fröhlich sein will. Und wenn sie nicht mehr fröhlich sind, will er ihnen zur Freude verhelfen. Überraschenderweise, da gibt es den russischen Dichter Dostojewski in seinem Roman Die Brüder Karamasow, da lässt er eine Person Folgendes sagen. Nicht in ihrem Kummer, nein, in ihrer Freude hat Christus die Menschen aufgesucht, als er zum ersten Mal ein Wunder tat. Zur Freude verhalf er diesen Menschen. Und mit diesen Worten deutet er das Programm an, das Jesus für uns Menschen bereithält. Und das macht er allen am Anfang seines öffentlichen Auftretens klar. Ich komme, um euch Freude zu bringen und besonders da, wo eure Freude an ein Ende gekommen ist. Und genau das ist während der Hochzeitsfeier passiert. Der Wein ging aus, mit ihm die Freude. Irgendjemand hatte einen schlimmen Fehler begangen oder eine ganze Reihe von Leuten hatten zu viel getrunken. Das, ab und zu scheint das zu passieren, auch bei den Juden. Aber nun war passiert, was bei einer solchen Hochzeit zur damaligen Zeit nie und nimmer hätte passieren dürfen. Der Wein hatte die ganze Hochzeitswoche, so lange dauert in Palästina eine Hochzeit, eine ganze Hochzeitswoche zur Verfügung zu stehen. Nach den Berichten aus der Zeit hatten die Besucher solcher Hochzeiten sogar ein Recht darauf, Wein zu bekommen. Und wenn sie wollten, konnten sie sogar die Hochzeiter verklagen. Ach, wie schön hatten die es damals, ne? Aber was ist das schönste Recht, wenn nichts da ist? Wenn nichts da ist, was man einklagen möchte. Und nun war knapp die Hälfte der Zeit zum Feiern um und der Wein war ausgegangen. Was ist mit uns, wenn uns der Wein der Freude ausgeht? Wie schnell geschieht es, dass es sich in unserem Leben das Gute zum Schlechten wendet? Wie oft freuen wir uns über einen neuen guten Anfang und dann kommt das erste Scheitern, der erste Missgriff. Unsere Pläne, die mit so viel Schwung und Anfangsfreude in Angriff genommen wurden, die schlagen fehl. Wie schnell wird der Wein unserer Freude zum Wasser der schlimmen Erfahrung und der Ausweglosigkeit? Und wie oft verwandelt sich der Wein der Lebensfreude und der Hoffnung in Tränen der Not? Jesus kennt unseren Durst nach Freude, nach einem erfüllten Leben, mit Freude erfüllten Leben. Lesen wir vielleicht zu Hause zwei Kapitel im selben Evangelium weiter. Die Geschichte von seiner Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen. Wie er sie nicht verurteilt, dass sie in ihrem Durst nach Leben den falschen Weg gegangen ist, sondern wie er einfach auf sich als den Messias aufmerksam macht und sie einlädt, das einmal anzuhören, was er als Messias zu sagen hat. Wie gelangt Hochzeitsgesellschaft wieder zu ihrer Freude? Vor ein paar Tagen, als ich genau an dieser Stelle meiner Vorbereitung für die Predigt war und mir überlegte, wie machst du das jetzt möglichst anschaulich, wie es wieder zu der Freude kommt, da wurde unsere Katze für mich gewissermaßen zum Helfer, um es nicht so fromm auszudrücken, dass Gott mir die Katze geschickt hatte, um mir auf den Sprung zu helfen. Aber sie spazierte in mein Zimmer hinein, sprang mir auf den Schoß, dann kletterte sie hoch auf meine Brust und erwartete, dass ich sie mit meiner Hand unter ihrem Bauch stützte. Und dann warf sie ihren Motor an, das Symbol der puren Katzenfreude. Um zu dieser Befriedigung zu gelangen, musste sie sich schon bewusst in Bewegung setzen. Wenn sie auf dem Fußboden geblieben wäre und mich nur angestarrt hätte, wäre alles beim Alten geblieben. Sie musste sich in Bereitschaft bringen, gewissermaßen in Vorleistung gehen, um zu dem erwünschten Genuss zu gelangen. Und genauso mussten die Menschen bei der Hochzeitsfeier bereit sein, sich auf den einzulassen, der die Freude anbietet. Sie wird nicht automatisch geschenkt, einfach so. Die Leute müssen nicht viel tun, aber das doch. Die Diener müssen bereit sein, der Aufforderung Jesu nachzukommen. Und sie selber müssen 6 Krüge, die insgesamt etwa 600 Liter Flüssigkeit aufnehmen konnten, mit Wasser füllen. Hätten sie sich geweigert, die ihnen unverständliche Vorgehensweise abgelehnt, wäre es nicht zum Wunder gekommen. Verwandlung zur Freude geschieht nur, wenn wir sie wollen. Wenn wir in die Vorgabe geben, uns auf das Angebot Gottes einlassen. Ihm zunächst das Vertrauen geben, dass er das kann und das tut, was er sagt. Wir müssen ihm glauben, dass er so handeln kann. Wann geschieht diese Hilfe zur Freude? Wir bekommen darauf 2 Antworten, eine direkte und eine indirekte. Die direkte. Jesus bestimmt den Zeitpunkt des Wunders. Maria will, dass er sofort mit der Hilfe loslegt, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. Wir wissen deshalb nicht, wie viel Zeit zwischen dem Hinweis der Maria, dass der Wein alle ist, und der Wandlung des Wassers in Wein vergangen ist. Dieses noch nicht, das macht uns sicherlich zu schaffen. Wir wollen alles gleich haben, und zwar so schnell wie möglich. Wir wollen Hilfe, sofort. Aber Jesus bestimmt den Zeitpunkt der Hilfe. Er weiß, was er tut. Er weiß immer, was er tut und wann die richtige Zeit dafür ist. Und die Jünger begreifen mit diesem Wunder der Wandlung des Wassers in Wein, mit wem sie es wirklich zu tun haben. Sie verstehen, dass hier etwas zeichenhaft geschieht. Ein Zeichen weist auf etwas hin. Hier ist die Macht Jesu, der allein unser Leben in ein Fest der Freude verwandeln kann. Und nun die indirekte Antwort. Ich weiß nicht, ob allen aufgefallen ist, wie merkwürdig alle Beteiligten an der Hochzeitsfeier auf dieses Wunder der Verwandlung reagieren. Da wird der Wasserinhalt von 6 Gefäßen, von den ungefähr 600 Litern, so einfach mal in Wein verwandelt. Und kaum einer nimmt das wahr. Nur der Speisemeister wundert sich etwas. Aber sein Wundern hält sich doch recht in Grenzen. Er meint lediglich, der Bräutigam habe den besseren Wein bis zuletzt aufbewahrt, vielleicht um seine Gäste am Ende noch mit einem ganz besonderen, guten Tropfen zu beglücken. Was für ein Unsinn, ne? Das tut doch niemand in dieser dörflichen Welt, wo alles genau nach der Tradition gehen muss. Der Bräutigam wusste, dass er den besten Wein nicht bis zuletzt aufbewahrt hatte. Doch sich zu wundern und nachzuforschen, woher der Wein kam, das fiel ihm nicht ein. Kann es sein, dass wir manchmal überhaupt nicht bemerken, dass Gott schon längst geholfen hat? Dass seine Hilfe schon da ist, ehe wir überhaupt daran denken, uns an ihn zu wenden? Und dann schieben wir die Hilfe einer natürlichen Entwicklung zu, der Folge eines Geschehens, das mit ihm alles, wirklich alles in seinen Händen hält, nichts zu tun hat? Wie oft mag es so zugegangen sein, dass Gott geholfen hat, ein Wunder in unserem Leben getan hat und wir haben es schlichtweg übersehen oder es uns selber zugerechnet. Ihr Lieben, Gott hilft zu seiner Zeit und oft, wenn wir es nicht einmal bemerken. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu diesem Popkonzert zurück, das am Anfang erwähnt wurde. Mitten in das empörte Pfeifen und Buhen betritt eine neue Band die Bühne und fängt an zu spielen. Und kaum sind die ersten Akkorde ertönt, sagt sich der Kenner, wie das? Das klingt ja wirklich gut. Das klingt ja noch besser als das, was die alte Band zu Wege gebracht hat. Was wir bisher gehört haben, das war ja nur die Vorgruppe. Aber das, was wir jetzt hören, ist ja die beste Musik überhaupt. Und diese Musik kann man immer hören. Die nutzt sich nie ab. Seht ihr, das ist die Botschaft dieser Geschichte von dem Weinwunder zu dem Nestkana. Das Fest mit Jesus geht nie zu Ende. Es geht nie zu Ende. Dort, wo Jesus ist, geht das Fest weiter. Und da geht die Freude weiter. Sie geht nicht zu Ende. Und sie hat eine ganz andere Qualität. Sie nährt sich nicht aus uns, sondern aus dieser Zusage Gottes. Ich liebe euch. Ihr seid meine Geschöpfe. Wer es nicht glaubt, schaut einmal weiter. 3 Jahre weiter, da wird mein einziger Sohn am Kreuz hängen, weil ich euch so sehr geliebt habe. Und nicht will, dass ihr verloren geht. 3 Jahre später, nach dem Ereignis, kommt wieder eine Stunde, in der sich alles entscheidet. Da wird Jesus wieder den Wein des Lebens und der Freude bringen. Allerdings in seinem Blut, das für uns vergossen ist. Vielleicht haben wir gemerkt, dass in dieser Geschichte von der Hochzeit in Kana Ausdrücke sind, die auf das Sterben und die Auferstehung Jesu hinweisen. Da ist am 3. Tag der Hochzeit die Rede. Am 3. Tag nach seinem Tod steht die Auferstehung. Da ist die Stunde noch nicht gekommen. Seine eigentliche Stunde kommt am Kreuz. Da ist vom Anfang der Zeichen, dem ersten Zeichen, die Rede. Und die letzten Zeichen werden das Kreuz und das Grab sein. Und das Beste kommt noch. Genauso wie bei dieser Hochzeit in Kana, an dem der bessere Wein ausgeschenkt wurde, nachdem der schlechtere plötzlich zur Neige gegangen war, nach dem zu Ende gegangenen ersten Wein kommt der noch bessere. Wenn wir einmal in der Vereinigung Jesu mit seiner Gemeinde, der Hochzeitsfeier mit dem Lamm Gottes, das Fest der reinen, unverfälschten Freude, durch nichts getrübten Freude feiern werden, wir alle zusammen mit Jesus. Amen.